Herzlich willkommen bei Message macht Medien, dem Videopodcast von Krone TV. Als Experte für Medien und Politik möchte ich mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu spreche ich mit ausgewählten Gästen über geheime Strategien, über verborgene Codes und Mechanismen der Öffentlichkeit. Zur Klarstellung, ich bin kein Journalist, ich war mal einer, ich bin kein Politiker, ich werde nie einer, sondern es geht um Message, Macht und Medien. Ja, und heute stellen wir uns die Frage, gibt es eine neue Weltordnung oder vielleicht viel eher eine Weltunordnung? Und wir sprechen dazu mit unserem Gast, Professor Peter Neumann. Sie sind Professor am King's College in London. Das ist eine der renommiertesten Forschungseinrichtungen der Welt. Und Sie sind auch einer der bekanntesten Forscher im Bereich Sicherheit, Extremismus, Terrorismus. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
Danke, Herr Fleischmann.
Herr Professor, wir sind hier in München. Hier findet einmal im Jahr die Sicherheitskonferenz statt, die Münchner Sicherheitskonferenz. Vor wenigen Wochen war die letzte und ich habe zu dieser Zeit mit einem Militäranalysten auch in dieser Sendung gesprochen und habe die Frage gestellt, wie es denn aussieht mit einem dritten Weltkrieg. Und er hat geantwortet, wir befinden uns in einer Vorphase einer globalen Auseinandersetzung, die sich zu einem dritten Weltkrieg auswachsen kann. Man muss dazu sagen, das war vor den Angriffen der USA auf den Iran, vor dem Irankrieg, der jetzt seit einigen Tagen ausgebrochen ist. Würden Sie sagen, wir sind noch in einer Vorphase einer solchen globalen Auseinandersetzung? Wie würden Sie es einschätzen?
Ja, und ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Mhm. Wenn man das historisch betrachtet, dann ändern sich Weltordnungen immer so ungefähr alle 100, 150 Jahre. Was passiert ist eben, dass die tektonischen Platten der Weltordnung aneinander reiben. Es verändert sich was, neue Mächte werden stärker, sprechen oder machen neue Ansprüche, wollen auch die Weltordnung in ihrem Sinne verändern. Und dann gibt es häufig so eine Phase von einer Generation, vielleicht 20, 25 Jahre, ein Interregnum, wo sich die Welt neu ordnet, wo sich die Karten neu mischen und wo eben diese tektonischen Platten aneinander reiben. Da gibt es dann ganz viele unterschiedliche Konflikte an unterschiedlichen Ecken der Welt. Und ich würde, glaube ich, sagen, wir befinden uns in diesem Interregnum mit Konflikten in der Ukraine, im Nahen Osten, Israel-Palästina, aber auch der Iran, möglicherweise auch im südchinesischen Meer bald. Mhm. Und das ist für mich alles ein Ausdruck der Weltordnung, die sich neu sortiert. Man kann das jetzt noch nicht, glaube ich, als einen Weltkrieg bezeichnen. Ein Weltkrieg würde es erst dann, wenn tatsächlich die zwei großen Mächte der möglicherweise neu entstehenden Weltordnung tatsächlich direkt aufeinandertreffen würden. Und das ist für mich China und die Vereinigten Staaten. Das haben wir noch nicht. Wir haben jetzt so eine Art Stellvertreterkonflikte in unterschiedlichen Regionen der Welt. Ein Weltkrieg ist es Gott sei Dank noch nicht. Das kann noch kommen, aber das kann man auch verhindern. Also nicht jedes Mal, wo sich die Weltordnung verändert hat, kam es zu einem großen Weltkrieg, aber manchmal eben schon.
Jetzt haben Sie diese Mächte angesprochen. China, auch Russland haben sehr entschieden und sehr scharf auf diese Angriffe, auf die Intervention der Amerikaner im Iran reagiert und das verurteilt. Sehen Sie eine reale Gefahr, dass die in irgendeiner Form eingreifen oder es vielleicht auch nutzen, in ihren sozusagen Vorhöfen aktiv zu werden, dass es zu einem Flächenbrand sich ausartet?
Also ich glaube, das befürchte ich momentan nicht, aus zwei Gründen. Also für China ist es anders als für Russland. Die Chinesen sind momentan in einer aus ihrer Sicht sehr starken Position. Denn sie sind diejenigen, die sagen, wir sind eigentlich der Anker der Stabilität. Schaut euch diesen wilden, verrückten Donald Trump an, der in der Welt rumzieht, militärische Operationen macht, die möglicherweise gegen das Völkerrecht verstoßen. Wir sind diejenigen, die die Weltordnung bewahren. Das stimmt nicht, aber damit sind sie ziemlich überzeugend unterwegs. Und viele kleinere Länder, die sich auch vor dieser sich ändernden Weltordnung fürchten, die sehen in China momentan eher etwas, was die Weltordnung bewahrt, nicht verändert. Deswegen fahren sie ganz gut mit einer Strategie, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr Konflikt schafft. Bei Putin ist es so, dass der sich ja eine sehr, sehr positive Beziehung aufgebaut hat mit Donald Trump. Manche sagen sogar, er hätte Donald Trump in der Tasche. Und das wäre doch verrückt aus seiner Sicht, sich jetzt auf die Seite des Irans zu stellen und direkt im Konflikt mit Amerika zu treten. Ich weiß natürlich, Iran ist ein Alliierter, ist ein Partner der Russen, aber sie waren auch letztes Jahr beim 12-Tage-Krieg schon nicht auf der Seite des Irans. Russland ist ein schlechter Verbündeter und das, woran Putin momentan am wenigsten Interesse hat, ist ein direkter Konflikt mit Amerika. Also ich glaube, dass sowohl China als auch Russland kein Interesse daran haben, in diesen Konflikt aktiv einzutreten, obwohl sie natürlich versuchen, da auch rhetorisch und politisch Kapital draus zu schlagen.
Herr Clausewitz hat ja gesagt, Krieg ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln, in dem Fall militärischen Mitteln. Was ist denn aus Ihrer Sicht ganz konkret die politische Zielsetzung des US-Präsidenten Donald Trump mit diesem Krieg, den er jetzt im Iran führt?
Das ist eine hervorragende Frage. Als er sein Statement gegeben hat am Samstagmorgen, hat er gleich mehrere Zielsetzungen genannt. Er hat über das Atomprogramm des Iran geredet, das Atomprogramm, von dem er ja letztes Jahr behauptet hat, es sei bereits zerstört. Er hat über das Raketenprogramm geredet, dass das eine Bedrohung für die Region sei. Das stimmt. Und die Iraner haben ja sehr viele neue Raketen auch gebaut in der Zwischenzeit. Und er hat aber gleichzeitig auch über Regimewechsel gesprochen, hat gesagt, wir wollen den Iran zur Demokratie machen. Das sind drei Ziele, die nicht alle unbedingt miteinander kompatibel sind. Ich glaube, die Chance auf Regimewechsel ist tatsächlich sehr, sehr gering. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Die anderen zwei Ziele, die könnte er erreichen. Und ich denke, dass dieses Atomprogramm sowieso schon da niederliegt. Und wenn jetzt am Ende dieses Konfliktes ein Iran steht, der keine ballistischen Raketen mehr hat, mit der andere Staaten in der Region angreifen kann, dann wäre das wahrscheinlich ein gutes Ergebnis. Aber ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, ob das rechtfertigt, was alles aktuell passiert.
Sie haben es erwähnt, das Stichwort Regimewechsel. Wenn man irgendwie versucht zurückzublicken, die letzten, sage ich jetzt einmal, 15 oder 20 Jahre, Libyen, Gaddafi, Irak, Afghanistan, letztlich auch Assad, Syrien, Mubarak, Ägypten, arabischer Frühling, alles was dazugehört. Also wirklich gut ausgegangen sind ja diese Regimewechsel eigentlich in der Regel kaum. Sie haben meistens, könnte man sagen, fast grosso modo überall Chaos hinterlassen. Sie haben sie erwähnt, es gibt eine sehr geringe Chance auf einen Regimewechsel. Aber sagen wir mal, wenn es dieses Optionsfenster gäbe, welche Kräfte, welche Mächte im Iran würden denn da an die Macht kommen?
Ja, also erstmal, erster Punkt, Sie haben vollkommen recht. Es gibt sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines Regimewechsels. Ich würde sagen, weniger als 5%. Wenn überhaupt, dann gibt es, und das wird ja jetzt auch passieren, nachdem der Revolutionsführer getötet wurde, es gibt die Chance auf einen Führungswechsel. Aber einen Führungswechsel innerhalb desselben Regimes. Ja, wenn wir von Regimewechsel sprechen, dann meinen wir damit Regimewechsel hin zur Demokratie. Das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Und das ist genau der Grund, was Sie gerade angesprochen, gefragt haben, ist genau der Grund, weshalb mir Kontakte in Geheimdiensten überall in der Welt, wenn ich mit denen dieses Thema diskutiert habe, in westlichen Staaten gefragt habe, wie sieht das mit dem Iran aus? Das ist doch eigentlich ein Unruheherd, das ist doch eigentlich ein Terrorstaat. Sollten wir da nicht Regimewechsel machen? Und die Antwort ist von allen immer gewesen, aber wer übernimmt am Tag danach? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wer tatsächlich innerhalb des Landes mögliche politische Anführer sind, die das Land einen könnten und die verhindern, dass das gleiche Chaos ausbricht wie in Libyen, wie im Irak und wie in anderen Staaten, wo solche Operationen stattgefunden haben. Wir haben Reza Pahlavi, den Anführer der Exil-Opposition, der ja vor 50 Jahren das Land verlassen hat, also auch kaum den Iran von innen kennt, der im Exil sehr, sehr viele Unterstützer hat. Hier in München hat er vor ein paar Wochen 250.000 Leute auf die Beine gebracht, aber wo viele sagen, wir sind uns nicht sicher, wie viel Unterstützung der tatsächlich im Land hat. Und es gibt viele Iranerinnen und Iraner, die dieses Regime unbedingt loswerden wollen, aber die nicht unbedingt sagen, ich bin Monarchist oder ich möchte die die Regierungsform des Schahs zurück. Und auch wenn der selbst sagt, das möchte ich auch nicht unbedingt, er hat ein Glaubwürdigkeitsproblem innerhalb des Landes. Und das ist der Grund, weshalb westliche Staaten da auf diese Regimewechselrhetorik bisher noch nicht so groß eingestiegen sind, wie man es eigentlich hätte vermuten können.
Sie sind auch Terrorismusexperte. Der Iran gilt allgemein hin als einer der größten Finanziers von internationalem Terror. Wie würden Sie das einschätzen, die Situation? Gibt es jetzt ein erhöhtes Risiko für terroristische Anschläge, terroristische Umtriebe innerhalb Europas, vielleicht auch in Deutschland oder Österreich?
Ja, vielleicht schon. Denn es ist ja nicht so, dass die das nicht bereits versucht hätten. Also wir wissen, die iranischen Revolutionsgarden, das ist sozusagen die Speerspitze der islamischen Revolution, eine Eliteeinheit, ein Elitekorps innerhalb des Landes, aber die auch außerhalb des Landes aktiv sind. Und ich habe das mal für ein Buch erforscht und eine Tabelle aufgestellt und gesehen, dass seit 2018 diese iranischen Revolutionsgarden, die auch in Österreich und Deutschland präsent sind, 11 Anschläge in Europa versucht haben, typischerweise gerichtet gegen iranische Dissidenten, gegen jüdische Gemeinden und gegen israelische Botschaften. Diese Netzwerke existieren. In Deutschland zum Beispiel 2022 gab es 3 versuchte Anschläge gegen jüdische Synagogen, wo das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem finalen Urteil reingeschrieben hat, diese Anschläge wurden von staatlichen Stellen im Iran in Auftrag gegeben. Also wir wissen, dass es diese Netzwerke gibt, dass die Anschläge versucht haben. Und ich glaube, auch wenn das Risiko noch gering ist, dass das eine Option wäre für den Iran, wenn die Existenz seines Systems tatsächlich akut bedroht wäre, als Ultima Ratio. Und deswegen muss man sich darauf vorbereiten und sich damit beschäftigen. Nicht in Panik verfallen, aber diese Option hat der Iran. Das ist Teil seiner asymmetrischen Strategie.
Sie sind jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, aber Sie haben zweifellos, nehme ich mal an, Erfahrungen mit solchen Konflikten, was das dann, welche Auswirkungen hat auf die Wirtschaft, Stichwort Ölpreis. Es gibt natürlich sehr viele Menschen in der Bevölkerung, die genau das jetzt auch interessiert. Was heißt das für die Inflation? Was heißt das für die Preise, für die wirtschaftliche Situation, Arbeitsplätze etc.? Aus Ihrer Erfahrung, was solche bisherigen Konflikte betrifft, womit muss man sich da beschäftigen in den nächsten 2 bis 3 Wochen?
Ja, also das ist richtig, dass Sie den Zeitraum ansprechen. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie lange dieser Konflikt geht. Wir haben jetzt eine Ölblockade in der Straße von Hormuz. Durch diese Straße von Hormuz fließt ungefähr 20% der Weltölproduktion. Aber selbst die anderen 80% sind davon betroffen, denn es gibt nur einen Weltmarktpreis für Öl. Und das haben wir bereits jetzt gesehen, dass der Ölpreis stark nach oben geht. Und das hat natürlich Konsequenzen für die Spritpreise in Europa, auch in Amerika. Deswegen ist das auch für Donald Trump nicht ganz ungefährlich, denn auch für seine Anhänger steigen jetzt wegen seines Krieges die Ölpreise. Ich glaube nicht, dass er das lange unbedingt durchhalten möchte. Was jetzt noch dazukommen könnte, was noch problematischer wäre, es gibt ja auch diese Gruppe, die sogenannten Houthis, die sitzen am Horn von Afrika, werden von Iran gesponsert. Wenn die jetzt wieder anfangen, was sie in der Vergangenheit bereits gemacht haben, die Straße von Suez, den Suezkanal zu blockieren mit Raketenangriffen, dann kommt auch der Schifffahrtsverkehr zu erliegen. Und das würde erhebliche Engpässe bedeuten für europäische Industrie, die auf die Teile angewiesen ist, die aus Asien kommen. Das wäre dann tatsächlich eine echte Krise, auch in Europa, die erhebliche wirtschaftliche Verwerfungen zur Folge hätte. Der dritte Aspekt, also erster Aspekt Öl, zweiter Aspekt Warenverkehr durch den Suezkanal, dritter Aspekt ist natürlich das, was wir jetzt bereits in der Region sehen, nämlich dass die persischen Golfmonarchien, Emirate, Katar, Bahrain, dass die bereits unglaublichen Stress haben, weil natürlich kein Luftverkehr mehr stattfindet, weil keine Touristen dort mehr hin können. Es kommen auch keine Touristen mehr raus. Der Geschäftsplatz Dubai, Abu Dhabi, Doha ist im Prinzip geschlossen. Also für alle hat das Konsequenzen in der Region und auch darüber hinaus.
Es ist hochspannend. Wir kommen aber schon zur ersten Werbeunterbrechung. Vielen Dank einstweilen und wir sind in Kürze zurück. Vielen Dank. Ich möchte jetzt ein bisschen einen Schwenk machen zu Ihrem eigentlichen Thema, nämlich Terrorismus, Extremismus, Radikalisierung. Und zwar, also es gibt mindestens drei radikale Strömungen, Rechtsextreme, Linksextreme, islamistischen Terror, Islamismus. Und mich würde interessieren, weil es heißt ja Message macht Medien, auch die Erzählungen, die Narrative, die da dahinter stehen, und möchte kurz ins Treffen führen, die Ideengeber. Also bei den Linksextremen würde ich mal sagen, Antonio Gramsci, also ein italienischer Kommunist, der das Konzept der kulturellen Hegemonie entworfen hat, wo es darum geht, eben nicht einen gewalttätigen Putsch zu organisieren und zu einem Umsturz im Staat herbeizuführen, sondern die Eroberung der Öffentlichkeit, der Debattenräume, der Medien, der Justiz, der Wissenschaft. Bei den Rechtsradikalen war es dann Alain de Benoist, der dieses Konzept eigentlich übernommen hat und dann zur Metapolitik entworfen hat, also die Eroberung des vorpolitischen Raums heißt es, in Medien, Kultur und Bildung. Und bei den Islamisten sind es natürlich die, würde ich mal sagen, Moslembrüder, Hassan al-Banna, die das Ziel haben, so wird es gesagt, der Scharia zum Durchbruch zu verhelfen, aber mit demokratischen Mitteln. Und die Frage ist, sie beschäftigen sich mit diesen Gruppen, mit diesen Themen. Wie weit sind die eigentlich mit ihrer Zielsetzung bisher gekommen, Ihrer Einschätzung nach? Und sind die vielleicht jetzt wieder ein bisschen im Hintertreffen? Oder hat es damit zu tun, dass der Scheinwerfer momentan, Stichwort Iran, Venezuela, andere Konflikte, dass der Scheinwerfer momentan einfach nur woanders hingerichtet ist und die im Dunkeln ihre Machenschaften ausüben?
Jetzt alle Extremisten oder nur die Moslembrüder?
Moslembrüder, Rechtsextreme und Linksextreme, sofern es diese gibt, Anarchisten etc. Hm.
Naja, also ich würde ja argumentieren, dass wir in einer Zeit der Polarisierung leben, von der natürlich auch Extremisten profitieren, auch Extremisten aller Art. Und deswegen sind wir ja in der schwierigen Situation in Österreich, genauso wie in Deutschland, dass sich unsere Verfassungsschützer nicht nur mit einem Phänomen beschäftigen müssen, sondern ja, wahrscheinlich mit drei gleichzeitig, weil die nämlich alle von der aktuellen Instabilität profitieren. Und wie Sie selbst gesagt haben, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, in denen sich dieser Extremismus ausdrücken kann. Was bedeutet Extremismus? In unserem Kontext, in Österreich, in Deutschland, bedeutet es, dass man letztlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen will oder so aushöhlen will, dass sie keine freiheitlich-demokratische Grundordnung mehr ist. Und das passiert mit gewaltsamen Mitteln, durch Terrorismus. Das passiert aber eben auch mit nicht gewalttätigen Mitteln. Und da sehen wir, dass die nach wie vor sehr, sehr aktiv sind, dass sie auch versuchen, aus der aktuellen Weltsituation Kapital zu schlagen und sich da auf Themen draufzusetzen. Und das ganz intensiv gesehen die letzten 2,5 Jahren mit Islamisten und der Situation im Gaza-Krieg, wo man ganz intensiv versucht hat zu mobilisieren, auch teilweise Allianzen eingegangen ist mit Linksextremisten. Eigentlich eine Allianz, wo man sagen würde, bei vielen Themen passen die überhaupt nicht zusammen, aber bei dem Thema haben sie sich getroffen. Also sie sind nach wie vor sehr, sehr aktiv, vielleicht nicht mehr so gewalttätig, wie das in der Vergangenheit war. Wir sehen nicht mehr so viele dschihadistischen Anschläge und wenn wir ehrlich sind, sehen wir auch nicht besonders viele rechtsextremistische Anschläge mehr. Beim Linksextremismus sehe ich momentan schon einen Trend zu mehr Aktionsbereitschaft, möglicherweise auch Gewalt. Bei den anderen nicht so, aber eben sehr starke auch politische Aktivität.
Mich würde interessieren, ob es da eine Abgrenzung gibt. Ja? Also diese radikalen Strömungen arbeiten auch in den sozialen Medien mit Narrativen, mit Desinformation und mit dem Ziel zu destabilisieren. Das machen ja eigentlich auch staatliche Organisationen, die aus Russland finanziert sind, teilweise auch aus den arabischen Ländern. Aus der Türkei gab es das mal, möglicherweise wahrscheinlich auch heute noch. Wo ist denn sozusagen die Abgrenzung, als Experte gefragt, zwischen diesen extremistischen Strömungen, links, rechts, islamistisch, und diesen staatlich organisierten Desinformationskampagnen, Erzählungen seitens Russlands beispielsweise? Oder kann man die Frage stellen, ist eine russische Desinformationskampagne auch eine Form von Extremismus oder wo ist da die Abgrenzung?
Naja, die Russen machen ja historisch beides. Also sie machen Desinformationskampagnen zum Beispiel, um die Ukraine schlecht aussehen zu lassen, um zu behaupten, falscherweise, dass Zelensky sich irgendwelche Yachten für Hunderte von Millionen gekauft hat. und so weiter und so fort. Also Dinge, die, von denen sie direkt selbst profitieren, weil es die Ukraine ihren Gegner schlecht aussehen lässt. Das sehen wir in den sozialen Medien. Aber wir sehen eben auch, dass Russland historisch versucht hat, die Spaltungen innerhalb westlicher Gesellschaften zu befeuern. Und das kann zum Beispiel beinhalten, dass man eben auch andere Formen des Extremismus unterstützt. Also dass man versucht, rechtsextremistische Strömungen oder linksextremistische Strömungen zu befeuern durch russische Desinformation, um die Spaltung innerhalb westlicher Gesellschaften voranzutreiben. Also sie sind sowohl selber bei der Desinformation aktiv, als auch bei der Unterstützung von Desinformation von Extremisten.
Sie haben das angesprochen mit dieser Unterstützung, also ausländische Aktivitäten, da ist die Rede in der Geheimdienstsprache von den sogenannten Witting oder Unwitting Agents, also wissende oder unwissende Agenten. Das sind im Feindesland, also sozusagen wir sind dann jetzt das Feindesland Europa, sind das Interessensgruppen, sind NGOs,
auch können auch Parteien sein,
Persönlichkeiten, ja. Netzwerke, die oft wissend, teilweise aber auch unwissend sozusagen Narrative und Erzählungen weitertragen. Und an den Experten die Frage, diese Agents, also ob jetzt wissend oder unwissend, sind die den Behörden bekannt? Sind das Leute, die beispielsweise in Verfassungsschutzberichten genannt sind, oder gibt es da einen Scheinwerfer drauf durch die Behörden?
Es gibt einen Scheinwerfer drauf, weil man natürlich von Behördenseite, jetzt sage ich mal, in Österreich wäre das der DSN, in Deutschland der Verfassungsschutz, natürlich daran interessiert ist, wer amplifiziert die Botschaften dieser extremistischen Gruppen, wer trägt dazu bei, dass sich das verbreitet, was ist deren Umfeld. Und da ist es ja dann gerade im Bereich soziale Medien immer so ein bisschen zweideutig. Gehört diese Person dazu? Gehört sie nicht dazu? Mhm. Ist das eine Person, die tatsächlich vielleicht sogar diese Auffassungen teilt, aber nicht aktiv unterstützt wird? Und das ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben mit Witting und Unwitting. Es gibt Persönlichkeiten, die definitiv auf dem Radar sind, aber deren Namen man nicht veröffentlichen würde, weil das natürlich sehr gefährlich wäre. Dem Moment, wo ich behaupte, Person XYZ ist ein russischer Einflussagent, kann natürlich diese Person sagen, beweis mir das erstmal. Und wenn du es mir nicht beweisen kannst, dann ist das Verleumdung und ich verklage dich. Und deswegen sieht man zumindest behördenseits diese Namen nicht in der Öffentlichkeit, weil es eben nicht in allen Fällen möglich ist, tatsächlich zu beweisen, diese Person bekommt Geld aus Russland, um Desinformation zu betreiben. Und in manchen Fällen ist es ja tatsächlich auch nicht so, sondern diese Personen machen das freiwillig oder aus Überzeugung. Und deswegen haben wir schon so eine Grauzone hier, wo Leute, sage ich mal, diese Narrative bedienen und man nicht genau weiß, werden die gesponsert oder sind die tatsächlich dieser Überzeugung, machen das freiwillig.
Eine Schlüsselrolle in dieser russischen Erzählung spielt der Herr Alexander Dugin, das ist ein Rechtsphilosoph. Der hat entwickelt diesen euroasiatischen Narrativ. Da geht es um Globalisten, um eine westliche Weltverschwörung. Und da gibt es eben, Sie haben es erwähnt, den Vorwurf auch an Gruppen eher im rechtspopulistischen, teilweise im rechtsextremen Bereich, dass die diese russischen Narrative weitererzählen und propagieren in Europa, auch in Deutschland und auch in Österreich. Da fallen in dem Zusammenhang ehrlicherweise auch Parteien, Namen von Parteien, nämlich die AfD, in Österreich teilweise auch die FPÖ. Wir haben zuvor gesprochen von Witting, Unwitting Agents. Würden Sie sagen, diese Parteien fungieren als solche?
In manchen Fällen ganz sicher. Ob sie tatsächlich von denen aktiv unterstützt werden, weiß ich natürlich nicht. Wir haben natürlich in einigen Fällen Hinweise. Wir wissen, dass AfD-Abgeordnete auf die Krim gereist sind, dass sie sich Dinge bezahlen haben lassen vom russischen Staat und danach dann eben sehr aktiv unterstützt haben. Wir wissen, dass die Partei von Marine Le Pen einen Kredit bekommen hat aus Russland. Ein Kredit, der sie davor gerettet hat, pleite zu gehen. Und das war ein Kredit einer staatlichen russischen Bank. Wir wissen, dass es ein Partnerschaftsabkommen gab zwischen der FPÖ und der Partei von Wladimir Putin. Das sind Fakten. Ja? bedeutet das, dass jeder Retweet in den sozialen Medien eines Abgeordneten jetzt bezahlt ist von Russland? Wahrscheinlich nicht. Und idealerweise möchte natürlich auch Russland gar nicht dafür bezahlen. Die möchten Leute, die mit ihnen und ihrer Position übereinstimmen und davon tatsächlich auch überzeugt sind. Und davon gibt es natürlich bei diesen Parteien jede Menge. Also in vielen Fällen glaube ich nicht, dass da aktiv im Hintergrund manipuliert wird, sondern der große Erfolg von Russland ist, dass es sich mit diesen Parteien tatsächlich Unterstützer geschafft hat, die tatsächlich davon überzeugt sind, dass das die richtige Sache ist.
Also Sie haben es zusammengefasst, Teile von AfD oder einzelne Personen von AfD oder FPÖ fungieren als solche möglicherweise auch eher Unwitting Agents.
Aber kann ich Ihnen mal ein Beispiel sagen? Ja? Also wir haben in Baden-Württemberg jetzt Landtagswahlen in Deutschland. Der Spitzenkandidat ist einer, der heißt Markus Frohnmeier. Und wir wissen natürlich nicht genau, was der alles getrieben hat. Wir wissen, dass er eine russische Frau hat. Wir wissen auch, dass es einen russischen Bericht gab, einen russischen staatlichen Bericht, der geleakt wurde, wo drin stand, dieser Markus Frohnmeier ist unter unserer kompletten Kontrolle. Der ist unter unserer kompletten Kontrolle. Das sind die Worte in diesem Bericht. Und das ist ja schon erstaunlich. Letztlich aber kann man ihm nichts nachweisen. Man kann ihm nicht nachweisen, dass er tatsächlich Geld bekommen hat oder dass irgendeine andere Form von Abhängigkeit besteht, die wirklich auch justiziabel wäre. Aber wir wissen natürlich, es gibt viele Hinweise darauf, dass die Beziehungen sehr eng sind. Wir wissen natürlich auch genau, dass er diese Narrative spielt, wenn er argumentiert zum Thema Russland.
Sie haben es zuvor schon in einer früheren Antwort im Zusammenhang mit dem Iran angesprochen, nämlich diese Beziehung Trump mit Russland, mit Putin. Man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man das beobachtet, mittlerweile verwendet auch der US-Präsident Trump teilweise diese Erzählungen. Er spricht auch von Globalisten. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, die Zukunft gehört nicht den Globalisten. Ja. Also er verwendet diese Wordings, die da in Russland entwickelt wurden. Austritt aus der WHO, aus der Weltgesundheitsorganisation sind solche Stichworte. Er ist grundsätzlich gegen internationale Organisationen, gegen die UNO. Man muss ja fast ein bisschen die Frage stellen, verwendet auch der US-Präsident solche russischen Narrative?
Ja, wahrscheinlich schon, aber ich bin immer ein Skeptiker gewesen, wenn es um diese Theorien ging, dass er da rekrutiert wurde oder dass...
Das habe ich damit gar nicht gemeint, das ist wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, also Manchurian Candidate und solche Dinge. Na, aber so grundsätzlich, er verwendet eigentlich diese Wordings.
Er verwendet Wordings und Narrative, die sehr gut zu dieser zu russischen Narrativen passen, aber eben auch zu den Narrativen der neuen Rechten in Europa, der Rechtspopulisten in Europa. Er spricht von Remigration. Er verwendet im Prinzip implizit die Theorie des großen Austausches. Er schreibt, das ist ja auch in der nationalen Sicherheitsstrategie drin, die im November erschienen ist, Europa ist ein Kontinent im zivilisatorischen Niedergang. Man müsse jetzt die patriotischen Kräfte unterstützen, die sich dagegen stemmen. Das ist ja genau die Rhetorik, wir auch in Europa sehen und die von Russland auch unterstützt wird. Also der ist da im Prinzip genau auf dieser Linie und er unterstützt auch noch was anderes von Russland. Nicht nur rhetorisch, sondern auch praktisch, nämlich die Rhetorik und die Politik der Einflusssphären. Ja, das sieht man auch in dieser nationalen Sicherheitsstrategie, wo er sagt, Amerikas Einflusssphäre ist wie im 19. Jahrhundert die westliche Hemisphäre, Süd- und Nordamerika. Dort können wir entscheiden, was läuft. Und das bedeutet natürlich implizit, wenn er sich dann mit Putin trifft, dann sagt Putin natürlich, okay, deine Einflusssphäre ist Südamerika, meine Einflusssphäre ist die vormalige Sowjetunion und Osteuropa und dort bestimme ich, was läuft.
Jetzt gab es eine deutsche Extremismusforscherin, Annika Brockschmidt, die sagt, die Rechtsextremisten haben die Republikanische Partei übernommen, also die Partei des US-Präsidenten, des Amtierenden. Das impliziert ja eigentlich die Frage, ob Trump ein Rechtsextremist ist.
Naja, ich glaube, das Wichtige bei Rechtsextremismus oder bei allen Fragen des Extremismus ist ja immer, dass man das im Kontext des jeweiligen Landes beurteilen muss. Und es ist zweifellos so, dass sich in Amerika in den letzten Jahren schon einiges ziemlich radikalisiert hat. Also Dinge, die Trump heute sagt, wären vor 10, 15 Jahren unvorstellbar gewesen, ganz besonders von einem Präsidenten. Und ich glaube, ich bin da etwas anderer Meinung. Nicht die Republikanische Partei hat sich radikalisiert oder hat Trump. Trump hat die Republikanische Partei zu einer Trump-Partei gemacht. Und das hat sich eigentlich niemand vorstellen können. Am Beginn der ersten Amtszeit war immer so die Hoffnung auch von vielen Journalisten, wenn der erstmal Präsident ist, dann wird er merken, er muss moderatere Meinungen ausdrücken und die Partei wird ihn in den Griff bekommen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Er hat die Partei in den Griff bekommen und die Partei ist jetzt so wie Trump. Und das ist schon, wenn man das jetzt eins zu eins auf Europa übertragen würde, würde man wahrscheinlich sagen, viele dieser Auffassungen sind ziemlich extrem. Im Kontext Amerika ist das was anderes. Also wir würden zum Beispiel sagen, in Europa, in Westeuropa, wer für die Todesstrafe ist, der ist extrem. In Amerika ist das eine ganz normale Meinung. Bill Clinton war auch für die Todesstrafe. Also man muss, oder in Westeuropa würden wir sagen, normale Leute sollten sich im Geschäft keine Waffe kaufen dürfen. In Amerika ist das keine extreme Meinung. Also man muss den Kontext auch schon immer ein bisschen mit berücksichtigen. Aber ja, im europäischen Kontext wäre er wahrscheinlich extrem.
Jetzt gibt es seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Gott sei Dank könnte man sagen, diesen Begriff der liberalen, freien, westlichen Welt, der wir uns angeschlossen haben als Europa, die obsiegt hat mit dem Mauerfall gegen das kommunistische System. Da muss man natürlich schon irgendwie fragen, wo sind wir da hingekommen oder wo stehen wir da? Oder was ist los mit dieser liberalen westlichen Welt, wenn der Anführer der westlichen Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten, russische Narrative verwendet? Und deshalb habe ich auch diesen Titel gewählt. Wir reden von der neuen Weltordnung. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Weltunordnung. Das trifft es ein bisschen. Also wenn der Anführer der westlichen freien Welt russische Narrative verwendet, was ist da in Unordnung geraten?
Ja, das bedeutet, dass möglicherweise die Idee der westlichen Welt, der vom Westen dominierten, regelbasierten Weltordnung, dass die gerade am Zusammenbrechen ist. Und dass wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass wir auch in 10, 20, 30 Jahren in einer liberalen, letztlich von Amerika angeführten westlichen Welt leben können. Und dass wir uns jetzt als Europa entscheiden müssen, schaffen wir es, auf eigenen Füßen zu stehen? Schaffen wir es überhaupt, dieses Modell, von dem ich nach wie vor überzeugt bin, die liberale Demokratie, wahrscheinlich das beste System, was in unseren Ländern jemals existiert hat, schaffen wir es, uns neu zu erfinden und dieses System zu retten? Oder gehen wir sozusagen mit diesem System, das nicht mehr von Amerika angeführt wird, gehen wir mit diesem System unter?
Ich verwende jetzt einen Begriff, der kontroversiell diskutiert wird, wenn es eine Extremismusforscherin gibt, die sagt, die den US-Präsidenten in diese sehr rechtspopulistische Ecke stellt, und wenn der US-Präsident russische Narrative verwendet, der Begriff der Brandmauer, muss man sich da vielleicht manches Mal fragen, auf welcher Seite der Brandmauer da man eigentlich noch steht?
Ja, bei Trump ist das ja klar, das haben wir ja gerade diskutiert, da steht ja in dieser nationalen Sicherheitsstrategie drin, wir, Vereinigte Staaten von Amerika, glauben, es ist notwendig, die in Anführungszeichen patriotischen Kräfte in Europa zu unterstützen, um diesen Kontinent vor dem Niedergang zu retten. Also er hat sich da sehr klar positioniert. Und auch wenn man seinem Stellvertreter J.D. Vance letztes Jahr auf der Sicherheitskonferenz zugehört hat, da hat er ja ganz klar formuliert, er ist dafür, diese Brandmauer einzureißen. Und er hat sich übrigens bei der Sicherheitskonferenz vor einem Jahr mit der Anführerin, der Vorsitzenden der AfD getroffen, Alice Weidel, aber nicht mit dem deutschen Bundeskanzler. Also er hat da schon sehr klar artikuliert, was eigentlich die Präferenz ist. Und wir wissen ja, dass das Weiße Haus sehr auf die AfD setzt, dass ständig Leute von der AfD nach Washington fahren, sich mit Republikanern treffen, Strategien lernen und sich auch erhoffen, dass das Weiße Haus, wenn es wieder zu einem Bundestagswahlkampf kommt, auch die AfD direkt und indirekt unterstützt.
Ich würde jetzt gerne einen Switch machen von rechts nach links, also ja, zu den linksradikalen Linksextremisten. Es gibt bei vielen eher links, würde man sagen, angehauchten NGOs und Organisationen den Begriff Boundary Work, also das heißt Grenzarbeit. Und darunter ist zu verstehen, der aktive soziale Prozess der Erstellung, Pflege oder Verschiebung von Grenzen, mhm, um soziale, berufliche und kognitive Unterscheidungen zu treffen. Also sozusagen eine Art Grenzverschiebung in der Debatte, was möglich ist.
Ja.
Und kann man sagen, das erinnert ein bisschen an Gramsci, also bei den Rechtsextremen an die Metapolitik. Ist das eine höfliche Form einer radikalen Ausprägung, einer Grenzverschiebung?
Auf jeden Fall. Und das machen die ja alle. Das ist, mhm, ja, das haben ja alle diese Extremisten gemein. Sag ich mal, neutraler würde man behaupten, wir wollen das Overton-Window verschieben, also das, die Grenze des Sagbaren, denn wenn etwas erstmal sagbar wird, mhm, dann ist es auch einfacher, das dann politisch durchzubringen und durchzusetzen ultimativ. Also bevor man etwas durchsetzen kann, und das war ja die Lehre von Gramsci, gesagt, vor der politischen Umsetzung kommt immer erst die Kultur. Du musst erst die Grenze des Sagbaren verschieben, dann kannst du überhaupt erst hoffen, dass du möglicherweise in einer Demokratie eine Mehrheit für eine Veränderung in der Politik mobilisieren kannst.
Das ist natürlich bemerkenswert, weil dieser Begriff Boundary Work, der wird sehr offiziell, unverblümt in Anforderungsprofilen oder in Lebensläufen von, mhm, Mitarbeitern bei NGOs verwendet.
Das ist ja an und für sich bereits ein Beweis dafür, wie weit das bereits gelungen ist.
Dass es schon funktioniert.
Ja. Ja.
Wenn wir bei den Linken oder Linksradikalen sind, eine Frage, Free Palestine, die, mhm, Linken haben ganz lautstark demonstriert, als es gegangen ist um die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel, bei der Unterdrückung der Frauen, der Liberalen im Iran durch das Mullah-Regime, da hat es eigentlich überhaupt nichts gegeben. Mhm. Was wäre Ihre Erklärung für diesen Spagat oder diese Divergenz?
Das ist das Masternarrativ der Linken. Und dieses Masternarrativ besteht eben daraus, dass man sagt, Israel ist im Prinzip eine Siedlerkolonie. Israel ist eine Siedlerkolonie, genauso wie Südafrika es war. Israel ist ein Land im Nahen Osten, was da eigentlich nicht hingehört und was im Prinzip eine Vorhut, wenn nicht sogar Speerspitze des westlich-kapitalistischen Systems ist und was dort ist, nur und nur existieren kann, weil es systematisch die Menschen, die eigentlich aus dieser Region kommen, unterdrückt. Das ist das Narrativ und das damit zweifelt man gewissermaßen die Existenz Israels an, sagt, das ist ein illegitimer Staat, der nur existiert, weil er andere Menschen unterdrückt. Und das ist im Prinzip wie alle imperialen Projekte, ist das ein Projekt, was aus dem Westen gesteuert wird. Und deswegen redet man darüber, weil das eben in die eigene Theorie hineinpasst. Und das ist ja auch der Anknüpfungspunkt an die Muslimbrüder, die ja im Prinzip dieselbe Theorie vertreten. Und deswegen gibt es kein ähnliches Narrativ mit den Iranerinnen und Iranern, weil es geht eben nicht nur um Unterdrückung, es geht um Unterdrückung durch den Westen. Das ist ja der springende Punkt. Und das ist eben bei den Iranerinnen und Iranern nicht der Fall, weil die werden ja von ihren eigenen Leuten.
Das heißt, zugespitzt formuliert, für die Linken ist Unterdrückung durch den Westen schlecht.
Ja.
Unterdrückung durch ein Mullah-Regime.
Ist nicht unbedingt gut, aber es ist nicht so wichtig wie Unterdrückung durch den Westen.
Okay. Gut, ich sehe es, wir sind schon, also die Zeit verfliegt. Wir kommen schon zur nächsten Werbepause. Vielen Dank einstweilen und wir sind gleich wieder zurück. Wir haben über Radikalisierung, Extremismus gesprochen, zuerst Rechtsextreme, dann Linksextreme. Wir kommen jetzt zum Islamismus. Ich formuliere es mal so, wie ich es mir denke. Sie sagen mir bitte, wenn es falsch ist. Also es gibt dieses Sicherheitsaspekt mit Terrorismus, wo es um Sicherheitsfragen geht. Dann gibt es den Islam als Religion. Der ist natürlich geschützt. Es gibt Religionsfreiheit und es gibt aber etwas dazwischen, Das ist irgendwie mehr als Religion. Das ist ein politischer Wille, eine politische Strömung. Es ist aber auch kein Terrorismus, weil es ist nicht gewalttätig. Das ist dieser sogenannte politische Islam. Würden Sie diese Einteilung in etwa teilen? Und was möchte der politische Islam? Ist es eine radikale Strömung?
Also ich bin kein großer Fan von diesem Begriff politischer Islam. Okay. Ich nenne das Islamismus. Okay. Und was daran deutlich wird, an diesem Begriff Islamismus, ist eben, dass hier versucht wird, aus einer Religion eine Ideologie zu machen. Genauso wie Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, Islamismus. Und letztlich das Ziel, und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, auch um das abzutrennen von Islam als Religionsausübung, auch als konservativer Religionsausübung, ist eben, dass Islamisten letztlich das Ziel haben, dass die Bevölkerung, ob sie nun islamisch ist oder nicht, nach islamischem Recht leben soll. Und dass das Recht, was bei uns von der Bevölkerung gemacht wird, vom Souverän, wo die Leute entscheiden, das soll Recht und Gesetz sein, das soll sich nach Willen der Islamisten eben nicht mehr unbedingt nach dem Willen der Bevölkerung richten, sondern nach bestimmten Prinzipien und Ideen, die aus heiligen Schriften abgeleitet sind. Und danach sollen sich dann selbst diejenigen richten, die selbst nicht Muslime sind. Das ist die Idee von Islamismus. Mhm. Und darauf läuft es letztlich hinaus. Und das ist problematisch, wenn man in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung lebt, wo im Grundgesetz oder in der Verfassung steht, der Souverän ist das Volk.
Widerspricht dem. Die Muslimbrüder sind ja liberaler geworden. Sie sagen ja mittlerweile, Christen müssen nicht zum Islam konvertieren. Es gibt auch nicht mehr so Kopf ab und dergleichen, sondern sie können Christen bleiben. Mhm. Die einzige Anforderung ist, man muss halt nach der Scharia leben, weil das dann die Regeln des Zusammenlebens sind. Wo ist denn da die Grenze des Zulässigen? Ab wo ist es radikal? Und Sie sagen, Sie wollen das mit demokratischen Mitteln erreichen. Mhm. Also eigentlich demokratisch, rechtsstaatlich okay, einwandfrei. Ist es dann noch radikal oder demokratisch zulässig? Wo ist da die Grenze?
Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, dass das natürlich gegen ein Grundprinzip verstößt. Nämlich das Grundprinzip ist Schutz von Minderheiten und freie Religionsausübung. Und das bedeutet, dass wenn ich Muslim bin, sollte ich die Möglichkeit haben, meine Religion frei auszuüben. Aber dadurch, durch meine freie Religionsausübung, die freie Religionsausübung anderer Religionen nicht einschränken. Das heißt, das Recht, das ich für mich beanspruche als Muslim, ja, Religionsfreiheit, das steht dem Christen natürlich genauso zu. Und wenn ich jetzt ein System schaffe, wo ich als Muslim meine Religion ausüben kann, aber sage, das ist so wichtig, dass der Christ dann seine Religion nicht mehr ausüben kann, das ist für mich undemokratisch. Das verstößt gegen ein grundsätzliches Prinzip, das in unseren westlichen Verfassungen verankert ist. Jetzt kommt die Einschränkung, in der islamischen Welt sieht das ein bisschen anders aus. Also die sagen zum Beispiel, in vielen Staaten ist ja, sogar in vermeintlich säkulären Staaten steht ja drin in der Verfassung, unser Recht basiert auf der Scharia. Ja? Mhm. Jetzt muss man sich in jedem Fall genau anschauen, wie streng wird das genommen und was bedeutet das konkret. In manchen Staaten hat das tatsächlich die Konsequenz, dass dann eben die Ausübung der Religionsrechte für Christen eingeschränkt wird, in anderen Staaten de facto nicht so sehr. Aber ich würde überhaupt nicht in westlichen Staaten so weit gehen wollen, überhaupt eine solche Situation zuzulassen. Eine typische Situation wäre zum Beispiel zu sagen, okay, uns Muslimen ist verboten, Alkohol zu trinken, deswegen sollen auch die Christen keinen Alkohol trinken. Das wäre meiner Meinung nach falsch. Mhm. Ja, wenn ich als Muslim sage, ich möchte aus religiösen Gründen keinen Alkohol trinken, ist das okay, aber der Christ muss nach wie vor das Recht haben, das zu tun, wenn er das möchte.
Was diese Gruppen, also ob jetzt rechtsradikal, linksradikal, islamistisch, alle gemein haben, ist eben dieser Zug zur Grenzverschiebung. Also bei den Linken nennt man es Boundary Work, bei den Rechtsextremen Metapolitik nach Benoit, bei den Islamisten ist es eben dieses Sie nennen es nicht politischer Islam, der Islamismus, aber diese politische Strömung, die Scharia zum Durchbruch zu verhelfen. Es unterliegt ja alles einem kulturellen Wandel. Gibt es eigentlich ein Szenario, wo eine radikale Strömung auch so etwas werden kann wie eine Normalität? Also wir erleben das ja täglich, dass Dinge, die früher verpönt waren, unmöglich waren, unzulässig waren, mittlerweile eigentlich Common Sense sind. Also Kultur, eine Gesellschaft entwickelt sich.
Haben wir ja gerade über Donald Trump gesprochen. Ja. Also vieles von dem, was der so raushaut, hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können und ist auch in der Bevölkerung mittlerweile angekommen. Also insofern kann Extremismus zur Normalität werden. Und dann stellt sich dann natürlich die Frage, ist das dann noch Extremismus? Wenn also der Extremismus der Mehrheit, ist das noch Extremismus? Und deswegen kann man sich da in vielen westlichen Gesellschaften momentan, vor allem in Bezug auf Rechtspopulismus und Extremismus, tatsächlich die Frage stellen, ist das noch Extremismus, wenn das von einer großen Mehrheit vertreten wird?
Soziale Medien spielen in diesen ganzen Strömungen natürlich eine tragende Rolle. Und da gibt es das Zauberwort des Algorithmus. Also ich habe mir das selber mal angeschaut auf TikTok und es gibt auch in der Süddeutschen Zeitung Studien. Im Wesentlichen, ob das jetzt ist, Instagram, TikTok, andere soziale Medien funktionieren nach zwei Kriterien. Das eine ist die Verweildauer, also wie lange schaut man ein Video, dann spielt der Algorithmus ähnliche Videos hinein. Und Interaktion, also gibt es Likes, wird was gespeichert, gibt es Antworten und Debatten, dann werden auch diese Videos sozusagen in die Timeline hineingespielt. Und Studien zeigen, ganz bedeutend ist Emotion, das heißt Angst, Wut, Empörung, auch Schock. Und diese Algorithmen werden natürlich programmiert in China auf der einen Seite und in den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite. Was würden Sie sagen, beschäftigen Sie sich mit diesem Thema? Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? Auch wenn es unrealistisch ist, aber würde es mal einen europäischen Algorithmus geben mit europäischen Werten? Wie müsste man denn den programmieren, damit er in unsere Gesellschaft und Kultur passt?
Also, Punkt Nummer eins ist, ich gebe Ihnen vollkommen recht, diese algorithmische Amplifizierung, so heißt das ja, ist ein großes Problem. Denn sie fördert eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich für unsere Gesellschaft wollen, nämlich eine möglichst vernünftige politische Auseinandersetzung, die auch differenziert ist. Und wenn Sie sich anschauen, was auf den sozialen Medien los ist, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gerne für unseren Diskurs in einer liberaldemokratischen Gesellschaft wollen. Dort wird Empörung belohnt, dort wird Angst belohnt, dort wird Hass belohnt. Und natürlich muss alles ganz kurz sein, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering. Also für differenzierte Argumente bleibt häufig kein Platz. Für solche Gespräche wie wir das heute haben, bleibt kein Platz. Und das ist natürlich für den Diskurs sehr schädlich. Und ich weiß nicht, wie man das in einem Algorithmus richten würde im Kontext von sozialen Medien. Natürlich kann man soziale Medien nicht verbieten. Die sind hier, die werden auch hier bleiben. Wenn ich wüsste, wie liberaldemokratische Stimmen da mehr Aufmerksamkeit bekommen oder wie sie das besiegen, dann wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mann oder reicher, als ich das heute bin. Ich habe da die Antwort auf die 1-Million-Dollar-Frage habe ich nicht. Aber was ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, ist, dass sich viele etablierte Kräfte, etablierte Parteien auch, noch nicht mal richtig Mühe geben. Und das zum Teil auch gar nicht richtig verstehen, wie soziale Medien funktionieren. Also ich kann Ihnen aus Deutschland berichten, die Idee zum Beispiel einer Partei wie der CDU, die sagt, okay, wir wollen jetzt auch in diese sozialen Medien rein, ist dann eine Werbeagentur zu beauftragen, ihr viel Geld zu geben, damit die irgendeinen Clip produziert, der wunderschön aussieht, aber der null Aufmerksamkeit findet. Und was die nicht verstehen ist, dass soziale Medien nicht von oben nach unten sind, sondern von unten nach oben, dass man Risiken eingehen muss und dass man schnell sein muss. All diese Dinge werden von den sozialen Medien belohnt, aber unsere großen Parteien funktionieren im Prinzip wie Bürokratien. Sie sind sehr risikoavers, sie sind sehr langsam und sie sind sehr hierarchisch. Also sind eigentlich im Prinzip total ungeeignet für dieses Medienzeitalter. Und das haben die immer noch nicht geschafft, da einen Weg zu finden, dort zu reüssieren, wo aktuell die Auseinandersetzung stattfindet. Wir wissen, die Mehrheit der jungen Menschen bezieht die Mehrheit ihrer politischen Informationen aus den sozialen Medien. Und wenn da die etablierten Parteien nicht präsent sind, dann verpassen sie eine ganze Generation.
Herr Professor, wir kommen schon zum Schluss. Wir sind hier in München, ich habe es eingangs erwähnt. In knapp einem Jahr findet hier wieder die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Was würden Sie sagen, Ihre Erwartung, wie schaut es da mit dem Iran aus? Wer ist dann in einem knapp einem Jahr im Iran an der Macht? Und die Eingangsfrage nochmals, globale Auseinandersetzung, Dritter Weltkrieg, werden wir ihn vermieden haben? Was ist Ihre Erwartung?
Also das ist jetzt der Punkt, wo man Prognosen macht, die einem dann in einem Jahr vorgespielt werden und wo man peinlich berührt ist. Ich weiß es nicht. Mhm. Und das ist ja das Verrückte an dieser Ära. Wenn Sie mir gesagt hätten am Anfang des Jahres, dass eine Militäraktion in Venezuela stattfindet, die zum Ende des Regimes führt, dass wir einen Konflikt im Iran haben, dass wir weiterhin keine Lösung im Ukraine-Konflikt haben, und all das in den ersten zwei Monaten, hätte ich gesagt, das ist ja total verrückt. Wir haben ja fast jede Woche jetzt ein neues Thema. Und ich sage Ihnen, ich bin überzeugt, ich halte es für realistischer als unrealistischer, dass möglicherweise leider in einem Jahr noch dieses iranische Regime existiert, in der einen oder anderen Form. Ob ein dritter Weltkrieg stattfindet, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Ausschließen kann ich es leider nicht.
Herr Professor, wir sind am Schluss. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns nächste Woche am Donnerstag wieder. Vielen Dank.